Erlesenes. Kochbuchrezension von John mit Nancy.
Peckhams Kochbuch Band 2 Hauptgerichte. Verfasst von Carina Booth Peckham. Erschienen 2017 im Verlag Books on Demand, Norderstedt. Es umfasst knapp 130 Seiten.
Pilze putzen, Lieblingssoße mit Dijon-Senf verrühren, Möhren und Pastinaken in Balsamico-Rotweinsoße und Pilze in eine Auflaufform füllen, Dijon-Rahmsoße partiell drüber träufeln, mit einem Schuss Crema di Balsamico garnieren.
Mit einem Schuss? Zu Befehl. Aber Spaß beiseite. Trotzdem macht es mich nachdenklich, warum Rezepte oft in diesem militärisch anmutenden Duktus verfasst sind. Und damit meine ich nicht primär den hier verwendeten Begriff Schuss. Ich meine den merkwürdigen Umstand, dass bestimmte Artikel großflächig weggelassen werden. Nicht, dass Peckhams Kochbuch hierfür zu kritisieren wäre. Die anderen machen es ja auch so. Aber warum? Hat das mal jemand erforscht? Ich lasse diese Frage mal so stehen, denn sie soll nun nicht unser Thema sein. Peckhams Kochbuch Band 2 ist ein mit viel Liebe und Mühe gemachtes Druckerzeugnis. Randvoll mit Rezepten, raffinierten Layout-Ideen, hoher Detailverliebtheit und vielen guten Ratschlägen. Es hat der guten Ratschläge sogar derart viele, dass das erste Hauptgericht erst auf der Doppelseite 26-27 beschrieben wird. Davor erfahren wir noch die Grundlagen für dieses Kochbuch. Zum Beispiel werden erstmal Begrifflichkeiten geklärt. Flexitarisch, vegetarisch, vegan, paleo, low carb. Was bedeutet das eigentlich? Und was braucht man dazu beim Kochen? Welche Zutat kann eine andere Zutat ersetzen, wenn Personen einen Ernährungsstil pflegen, der nicht mit dem Rezept vereinbar ist? Und dann geht es noch um Gewürze und saisonale Lebensmittel und so weiter. Es ist in der Regel alles recht aufschlussreich und vieles davon wird uns im Laufe des Buches wieder begegnen. Insofern eine gute Entscheidung, da gleich zu Beginn schon mal ein paar Sachen klarzustellen. Zum Beispiel auch in eigener Sache.
Unsere marokkanische Gewürzmischung ist eine Erfindung aus der Peckhams Küche. Wir waren noch nie in Marokko. Ob es dort wirklich so schmeckt, wissen wir nicht. Aber genauso stellen wir uns die Geschmacksexplosion vor, die uns dort in einem kulinarischen Urlaub erwarten würde.
Na, hat da jemand Lügenküche gerufen? Ich muss doch sehr bitten. Fantasie ist das Zauberwort. Und davon darf eine Küche ruhig reichlich besitzen. So finden sich denn also im Buch auch so abenteuerliche Rezepte wie beispielsweise Spargel-Erdbeersalat mit Mozzarella und Pesto? Ich hatte alle diese vier Komponenten schon mal im Mund und gebe zu, manche davon haben es öfter bis zu meinem Magen geschafft als andere. Aber geschmeckt habe ich sie alle schon mal und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie sie zusammenpassen sollen. Naja, aber das bin eben auch nur ich mit meiner Fantasie, deren Limit an dieser Stelle erreicht ist. Was das Buch wirklich gut macht, ist für jedes Gericht eine Doppelseite zu verwenden. Dadurch ist genug Platz für große Bilder und für sämtliche Informationen, die untergebracht werden wollen. Und das sind einige, denn zu jedem Rezept findet man nochmal kurze Angaben, wie es vom vegetarischen Grundrezept abweichend auch Paleo, Low Carb, Flexitarisch und Vegan umzusetzen wäre. Was für ein klasse Service. Hut ab! Eine andere Art von Service, die sich nicht sofort erschließt und mir erst auf den letzten Seiten des Buches klar geworden ist, ist die Gliederung in Frühling, Sommer, Herbst und Wintergerichte. Und es wurde nicht einfach nur gemacht, weil es so schön klingt, sondern weil es eben darum geht, die Lebensmittel zu verarbeiten, die in den entsprechenden Jahreszeiten auch regional erhältlich sind. Pfiffig. Was ich allerdings weniger pfiffig finde, ist das hier.
Wenn im Sommer die Hauptsaison startet, ist es Zeit, der aromatischen Tomate einen Star-Auftritt im Hauptgericht mit glamouröser Feta-Artischockenfüllung zu gönnen.
Zu jedem Gericht gibt es einen kurzen Einleitungstext, gespickt mit Euphemismen, Superlativen und Nullaussagen. Und natürlich wird alle Nase lang irgendwas gezaubert oder verzaubert. Weitere Kostproben gefällig?
Wenn sich Kohlrabi und Möhre in die samtig-cremige Lieblingssoße betten, machen sich die frischen Kräuter zur Feier des Tages schon für den Konfettiregen bereit.
Oder?
Unglaublich aromatisch. Herrlich aromatisch. Wunderbar erfrischend. Wahrer Tausendsasser. Wahres Geschmacksfeuerwerk. Herrlich authentisch thailändisch. Fantastisch cremig. Herrlich cremig. Unwiderstehlich lecker.
Na und so weiter. Natürlich sind diese Texte nicht dazu gemacht, dass man sie nacheinander liest. Sie sollen den Leserinnen und Lesern in der Regel das jeweilige Gericht nochmal extra schmackhaft machen. Nur tatsächlich wirkt ihr ständig überhöhender Duktus auf mich wie Werbung. Als stünden alle Rezepte in diesem Buch noch im Wettbewerb miteinander. Das macht mir keine Lust auf mehr, das finde ich eher anstrengend. Und was erschwerend hinzukommt, es hätte diese Texte nicht gebraucht, zumindest aus meiner subjektiven Perspektive. Warum ich das so sehe, will ich mal kurz erklären. Wie lese ich ein Kochbuch? Ich schlage das Rezept auf und schaue zuerst auf das Foto. Sieht gut aus, denke ich. Und eine halbe Sekunde später denke ich dann allerdings, dass ein solches Bild keine vertrauenswürdige Quelle ist, weil es natürlich gut aussieht, weil es gut aussehen muss und soll. Wäre ja albern, Ekelbilder in Kochbüchern abzudrucken. Jedenfalls habe ich aber mit dem Blick auf das Bild erstmal so einen ersten Eindruck gewonnen. Ich weiß ungefähr, was drin sein könnte und ich weiß auch ungefähr, wie es zubereitet worden sein könnte. Dann schaue ich als nächstes auf den Titel des Gerichts. Und dann sehe ich mir die Zutatenliste an, weil ich wissen will, was wirklich drin ist und was ich dafür brauche. Denn all diese Informationen kommen in kleinen Portionen und ich verarbeite sie einfach schneller, als wenn ich mir den Fließtext durchlese. Letzterem werde ich mich erst dann widmen, wenn ich wirklich interessiert bin und nicht vorher schon abgeschreckt wurde, weil ich in Bild und Wort Ungenießbarkeiten wie Brokkoli oder Chicorée entdeckt habe. Das heißt, wenn ich mich dem Fließtext dann widme, habe ich im Grunde alle wichtigen Informationen schon erhalten und mich bereits dafür entschieden, mir das Rezept genauer anzuschauen. Und in dem Moment ist eine Werbung, wie sie diese Einleitungstexte betreiben, komplett überflüssig. So, da habe ich mich jetzt relativ lang zu einem relativ kleinen Aspekt des Buches ausgelassen. Ich hoffe, das schmälert nicht den positiven Gesamteindruck, den ich mit dieser Rezension dann im Fazit doch hinterlassen möchte. Denn das Buch macht sehr vieles richtig. Am Ende gibt es dann sogar nochmal wirklich brauchbare Hinweise, wie nachhaltiges Kochen umzusetzen ist. Und wir erfahren, wie es in Band 3 der Reihe weitergehen wird. Aber wer würde denn da spoilern wollen? Also, meine Lippen sind versiegelt.
Wie unglaublich lecker Kuchen und Desserts sein können, selbst wenn sie laktosefrei, glutenfrei oder auch mal als vegane oder Paleo-Version zubereitet werden, zeigen euch bald die wunderbaren Yummy-Dessert-Rezepte in Band 3 der Peckhams Kochbuchreihe.
Erlesenes Kochbuchrezension von John mit Nancy.